Scham in der Trauer ist nicht selten und zeigt oft, wie sehr du eigentlich einfach nur dazugehören willst. In dieser Folge gehe ich mit dir 6 Situationen durch, in denen sich Trauernde schämen, bestimmt auch du. Ich erzähle dir auch sehr, sehr offen, wo ich mich selber geschämt habe. Und ganz am Ende gebe ich dir einen kleinen Bewegungsimpuls mit, der dich wieder aufrichtet. Ich spreche auch am Ende kurz über mein Online-Programm Gefühlskraftreise. Wenn du magst, setz dich jetzt auf die unverbindliche Warteliste. Du findest den Link in den Shownotes. Wir öffnen nämlich schon wieder Ende Juli. Und jetzt geht's los mit der Folge. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber. Ich arbeite ja mittlerweile schon seit Jahren mit ganz vielen unterschiedlichen Trauernden zusammen. Und ein Gefühl, das so neben der Traurigkeit und der Sehnsucht und der Liebe und Wut und Angst auch noch oft anzutreffen ist, ist die Scham. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache jetzt mal eine Folge zum Thema Scham. Vielleicht kennst du das selber, dass du immer wieder auch so Sätze im Kopf hast, ma, mit mir stimmt etwas nicht, ich schäme mich dafür, auf meine Reaktion, auf meine Tränen, auf mein Nicht-Funktionieren, manchmal sogar vielleicht auf die Freude, das Weiterleben. Und diese Scham wird dann oft so gut wie gar nicht geteilt mit niemandem. Und das macht dann einfach sehr, sehr einsam. Und es ist schon etwas sehr Verletzliches. Also das sind ja wirklich so das Innerste von Urm, das da ja für sich behalten wird. Und das will man halt nicht mit jedem teilen. Und da braucht es einfach ganz, ganz viel Sicherheit dafür. Und ich habe mich selber ganz oft geschämt in meiner Trauerreise. Zum Beispiel, dass sie auf Partys nicht mehr die Lustige sein kann, die früher war. Oder ich habe mich geschämt, dass mir ständig und überall die Tränen runtergeronnen sind. Ich habe mich geschämt, dass sie in der Uni nicht so weitergekommen bin, wie es mir gewünscht hätte oder wie es die anderen geschafft haben. Ich habe mich geschämt, dass sie zum Gardasee gefahren bin, anstatt bei der Verhandlung des Mörders dabei zu sein. Ich habe mich geschämt, draußen zu trainieren vor allen Leuten, die mich dann angestarrt haben, oder ich habe es zumindest gedacht. Und vielleicht, dass sie sich dann denken, boah, wie unfit ist denn die? Und die hat ja keine Ahnung von Übungen und Sport. Also das war zu meiner Anfangszeit zum Beispiel. Und ganz am Ende heute habe ich auch noch einen kleinen Bewegungsimpuls für die zum Thema Scham. Und da lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und bevor wir jetzt in die Bewegung reingehen, kurz zur Einordnung, warum Scham eigentlich so belastet und was dahinter steckt. Und dann werden wir so 6 Schamsituationen durchgehen, die ganz oft bei Trauernden vorkommen. Ziemlich sicher betrifft auch die mindestens eine zumindest. Also du kennst ja auch das Thema Schuld vielleicht, und bei Schuld hat man oft so die Gedanken, ich habe was falsch gemacht. Und bei Scham hingegen ist es oft so ein Gefühl von Sein, oh, mit mir stimmt etwas nicht und ich kann es nicht, ich krieg's nicht hin so. Und es ist ein zutiefst soziales Gefühl, also im Kern eigentlich so die Angst, oh, nimm dazu zu gehören. Und das ist ja ein riesiges Bedürfnis, ein Grundbedürfnis von uns Menschen, dass wir oh dazugehören wollen. Trauer macht ziemlich verletzlich und sichtbar oder das anders. Also genau da wird ja dann die Scham auch präsent. Wir haben da in unserer Gesellschaft ja sehr enge, unausgesprochen oft, Regeln, wie und wie lange man richtig trauert und wie man sich zu verhalten hat etc. Und da kommt es ganz oft auch von außen eben zur Beschämung. Und das beginnt ja oft schon in der Kindheit. Also da haben wir zum Beispiel Sätze wie: Schäm dich, dass du nicht so ruhig da sitzen kannst, die anderen kriegen das auch hin. Oder schäm dich, dass du vor allem so wütend gerade bist, einen Wutanfall hast, das geht ja gar nicht, was denken denn die anderen? Und das erleben wir dann ja auch als Erwachsene ganz oft. Also da kommt dann von außen eben immer wieder diese Floskeln, kriegst du jetzt noch immer nicht hin und ist jetzt noch immer nicht besser und was ist mit dir los und vielleicht solltest du Hilfe holen und das ist ja nicht normal, wie du jetzt da trauerst und dass du da jeden Tag zum Friedhof springst oder Fotos anschaust oder Kerze anzündest. Also damit wird ja auch die Scham verstärkt und das wird ja dann auch so richtig in uns Trauernde reingesetzt und ja, wir identifizieren uns dann auch schnell damit. Gerade am Anfang, wo man dann sehr, sehr feinfühlig und extrem verletzlich einfach ist. Und im Körper zeigt sich dann diese Scham natürlich ebenfalls als eine Art Rückzug. Man zieht zum Beispiel automatisch die Schultern nach vorn, man senkt auch den Blick, also der Kopf richtet sich so nach unten, nach vorn, nach innen, man macht sich ganz klein. Manche haben auch diese Schamesröte, wie man so schön sagt, im Gesicht. Man will sich so verstecken und verkriechen. Und ja, das ist einfach dieser aktive Rückzug, der da dann auch wirklich präsent ist. Nicht nur körperlich, sondern auch wirklich oft aktiv vollzogen wird, weil es um den Körper ja auch sagt, hey, zieh dich zurück, das ist da alles nicht sicher, versteck dich, du darfst nicht sein, wie du bist. Und dann ja, macht so ein insgesamt ja auch wieder einsamer. Und da möchte ich dir auch gleich mitgeben, dass Scham einfach auch dazugehört zu diesem Prozess der Trauer, auch wenn es sich unangenehm fühlt und anfühlt. Und sie zeigt einfach auch, wie sehr du eigentlich auch dazugehören willst und wie wichtig dafür einfach diese Sicherheit ist, wo du wirklich sein darfst mit dem, wie du bist und wie du eben auch fühlst. Und da kommen wir jetzt auch direkt zu den 6 einzelnen Punkten, also Situationen, die ganz häufig bei Trauernden auftreten, für die sie sich schämen. Da haben wir Nummer 1, die Scham, noch immer oder schon wieder zu trauern. Also irgendwie kommt oft so nach einer Weile der Gedanke auf, war eigentlich müsste ich doch schon viel weiter sein. Und das kommt eben nicht nur von dir selber einfach, die Idee, sondern ganz viel eben aus, wie gesagt, Kindheit und dem, was andere ja auch erwarten und immer wieder sagen. Und viele verstecken die Trauer dann, weil sie glauben eben, sie dauert einfach zu lang. Das eben ist ja nicht normal, dass ich nur immer trauere oder schon wieder jetzt so eine Trauerwelle erlebe. Und dadurch wird der Schmerz ja auch klein gemacht, von dir natürlich selber auch, um auch andere nicht zu belasten. Und da gleich an der Stelle, Trauer kennt keinen Zeitplan. Schau, bei mir ist jetzt echt über 13, 14 Jahre, schon selber nicht wie viel Jahre, und ich bin immer noch trauernd und ich bin immer noch traurig darüber, dass meine Schwester nicht da ist. Und das wird sich auch in 20 Jahren nicht ändern, definitiv nicht. Aber das Umfeld erwartet oft, ja, das Gegenteil natürlich. Diese Bindung endet ja auch nicht mit dem Tod. Das heißt, nur weil jemand stirbt, bricht ja nicht da diese Liebe ab. Die bleibt ja weiterhin bestehen und ja, drückt sich einfach in Form von Trauer jetzt aus. Und ich habe es auch schon mal in anderen Folgen angesprochen. Also diese Vorstellung, dass es einfach diese festen Trauerphasen gibt mit irgendeinem Enddatum, das stimmt natürlich nicht und es erzeugt einfach immensen Druck. Und ich habe auch selber genau so eben das oder dafür mich geschämt, dass ich eben immer wieder oder schon wieder oder noch immer trauere. Ich weiß nur, dass 2 Jahre nachdem Larissa gestorben ist, war ich ja bei einer Versicherung tätig und da habe ich dann an einem Tag eben, ich glaube, es war sogar ihr Geburtstag, das habe ich nicht geschafft, dass sie eben nicht weint, dass mir die Tränen halt dann gekommen sind. Und mein Chef hat das dann halt ein bisschen ins Lächerliche gezogen und hat dann gesagt, das gibt's ja nicht, jetzt ist doch schon so lang her und dass du das noch immer nicht hinkriegst, also das ist ja wirklich nicht normal, du solltest da wirklich mal Hilfe holen oder so. Und ich habe mich so geschämt, dass ich da jetzt mitten auf diesem Arbeitsplatz eben, ja, einfach, dass mir da die Tränen gekommen sind. Das, also aus heutiger Perspektive, furchtbar. Hätte mich natürlich nicht schämen brauchen, sondern er hätte sich schämen sollen, dass er sowas überhaupt sagt und dass er mich da anspricht, anstatt einfach Empathie zu zeigen und sagen, hey, brauchst vielleicht eine kurze Pause und es tut mir voll leid, dass die das gerade traurig macht und kann gut verstehen und nachvollziehen. Das hätte ich mir eher gewünscht. Also, ja, er hätte sich eigentlich schämen sollen. und nicht ich. Dann der zweite Punkt, Scham vor den eigenen Gefühlen. Trauer bringt eben ganz viel unterschiedliche Gefühle mit und die erlauben wir uns selber oft nicht. Wut zum Beispiel oder Neid, manchmal auch das Gefühl der Erleichterung. Vielleicht hast du jemanden lange gepflegt oder jemand hat da Krankheit gehabt und da spürt man dann gleichzeitig ganz oft auch so eine Art Erleichterung, weil diese ganze Anspannung und Ängste etc. plötzlich auch wegfallen und das löst zum Beispiel auch ganz heftige Scham bei vielen aus. Und man dann denkt halt oft so, ich darf so nicht fühlen und jetzt bin ich ja komplett falsch und es kann ja nicht sein, dass ich da jetzt erleichtert bin. Aber Trauer ist eben nicht nur traurig sein, sondern sie ist eben dieses ganze Bündel an widersprüchlicher Gefühle auch. Und diese verurteilten Gefühle, die du da wahrnimmst, die verschwinden nicht. Sie gehen praktisch einfach nur tiefer rein in den Körper, wenn du ihnen in den Raum gibst und sie ausdrückst. Und da entsteht eben die Scham ganz oft, wo wir einfach ein Gefühl für, sage ich mal, verboten halten. Du darfst Erleichterung spüren, du darfst gleichzeitig die Traurig fühlen, du darfst dich über einen Moment freuen und so weiter und so fort. Alles darf nebeneinander stehen. Und ich kenne auch so Sachen, also dass ich dann mich für bestimmte Gefühle einfach geschämt habe, wie zum Beispiel mein Neid. Also ich bin oft so durch die Straßen spaziert und war neidisch auf jeden. Auf andere, die zum Beispiel ihre Geschwister noch gehabt haben, auf Studenten, Studentinnen, die alles hinkriegt haben, die weiterleben wie bisher, die auf Partys gehen und so weiter. Und ich habe mich so geschämt für dieses Gefühl, weil ich das so gar nicht von mir kannt habe und weil ich ja auch eigentlich niemandem was Schlechtes oder Böses gewünscht habe. Ich wollte eben einfach genauso sein wie sie und es war einfach diese Sehnsucht und dann eben daraus entwickelt hat sich dieser Neid und dann eben wieder die Scham. Also ein Teufelskreislauf manchmal. Aber es gibt keine falschen Gefühle in der Trauer, nur Gefühle eben, die gesehen werden wollen von dir und natürlich auch von anderen, also von Menschen, die dir Sicherheit geben. Punkt Nummer 3. Die Scham nicht mehr zu funktionieren. Da gibt's ja den Haushalt, die Arbeit, der Alltag. Und plötzlich geht vieles einfach nicht mehr einfach so easy peasy, nebenbei oder so. Und man schämt sich schnell dafür, weil man eben gewisse Aufgaben einfach nicht schafft, nicht hinkriegt, die früher einfach so selbstverständlich und einfach waren. Und nach außen tut man dann oft so, als würde man alles im Griff haben und als würde alles normal ablaufen und innerlich ist man halt total am Limit. Und Trauer braucht da einfach ganz viel Energie. Also die Konzentration zum Beispiel lässt nach, der Antrieb, die Belastbarkeit sinkt. Das alles ist ganz normal und der Körper steht einfach in einem absoluten Dauerstresszustand. Und das ist vollkommen logisch, dass da natürlich, ja, das einfach nicht mehr so funktioniert und läuft, wie es davor war. Und auch da, man will ja einfach nur dazukehren. Auch wieder, wenn es vielleicht nicht das Beste ist, diese Leistungskultur, was man hat, aber irgendwie will man trotzdem auch so dazukehren und Teil davon sein, auch wenn es uns eigentlich insgesamt gar nicht so gut tut. Ja, und diese Leistungskultur lässt aber eben Trauer einfach keinen Raum und es muss eben alles getaktet und genauso weiterlaufen. Und auch da habe ich mich selber persönlich natürlich geschämt, bei mir eben in Bezug auf die Uni vor allem, weil ich eben andere vorbeirauschen habe gesehen, die Prüfungen abgelegt haben, easy peasy eben, und Seminararbeiten innerhalb von einem Tag abgeben und geschrieben haben und ich habe es einfach nicht mehr hinkriegt. Ich bin in der Bibliothek gesessen mit auch vielen Freunden, gemeinsam Freundinnen, haben Texte gelesen und haben mich null konzentrieren können. Nix. Ich habe ein Blatt gelesen und ich habe nicht gewusst, was drin gestanden ist. Und andere dann in der Mittagspause, die dann erzählt haben, ich habe schon so viel geschafft und jetzt habe ich nur noch 30 Seiten und ich muss nur noch das machen und so weiter. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, scheiße, Mann, wieso schaffe ich das einfach nicht? Das muss doch jetzt echt möglich sein. Und habe mich einfach in Grund und Boden geschämt und kaum jemandem und ja, also davon berichtet. Ich habe dann auch nach außen ganz viel da, als würde ich es hinkriegen. Ah ja, ich habe auch genauso viel geschafft und easy ist ja leicht und so weiter. Und dann aber natürlich im Hintergrund immer wieder zu den Professoren und Professorinnen gehen müssen und sagen müssen, ich schaffe es nicht, die Seminararbeit abzugeben, ich habe es nicht geschafft, ich habe es nicht hinkriegt. Und das war so, also so ein krasses Schamgefühl auch, war sehr, sehr unangenehm in der Zeit. Also, dass du weniger gerade schaffst, ist absolut kein Versagen an der Stelle, sondern es ist einfach die logische Schlussfolgerung, weil dein Körper gerade anderweitig beschäftigt ist mit der Trauer. Punkt Nummer 4. Die Scham über den eigenen Körper und seine Reaktionen. Zum Beispiel, wenn man anfängt weinen oder eine Panikattacke oder sowas hat, dann zittert man los, der ganze Körper reagiert, man kriegt vielleicht keine Luft, Schnappatmung, man weint eben und dafür schämt man sich dann direkt natürlich. Und dann sind nur andere Sachen, wie zum Beispiel, dass man so erschöpft ist, dass die Haut davon mal ganz anders ausschaut, dass die Verdauung nicht funktioniert, dass man nicht schlafen kann, dass das Gewicht, das Körpergewicht sich drastisch verändert oder so. Also viele empfinden den eigenen Körper in der Trauer ja auch als außer Kontrolle so ungefähr. Nimm der eigene Sein oder dass er verrückt spielt einfach. Und man fühlt sich fremd im eigenen Körper und dafür schämt man sich dann auch schnell. Und auch da wieder dieses Gefühl, hey, andere kriegen es auch hin und wieso haben die alle einen Körper, der funktioniert und wo es gut und rund läuft und bei mir ist alles durcheinander und ich spüre meinen Körper gar nicht so ungefähr. Und auch da habe ich natürlich Ähnliches erlebt, dass ich dann zum Beispiel ganz arg reagiert auf unterschiedliches Essen, also ganz stark auf Weizenprodukte zum Beispiel, die gar nicht wirklich essen und können, weil man direkt schlecht geworden ist, Übelkeit, Durchfall, sowas in die Richtung. Und dann habe ich halt echt extrem schauen müssen, was sie isst und was sie nicht isst. Und wenn man dann irgendwie mit der Gruppe oder Freundin oder so in ein Restaurant gegangen ist, habe ich immer drauf schauen müssen, ja, kann ich das überhaupt essen? Gibt's da etwas, das ich essen kann, ohne dass ich gleich aufs Klo springen muss und so? Das war so unangenehm für mich und ich habe mich immer gefühlt wie so eine extra Wurst und habe mich dafür einfach extrem geschämt, dass ich das nicht hinkriege, dass da mein Körper nicht so funktioniert wie andere Körper gerade in dem Moment. Und da möchte ich dir aber auch mitgeben, dein Körper macht nichts wirklich falsch, er reagiert einfach, er sagt ganz ehrlich, wie groß dein Verlust gerade ist und ja, dass er gerade nicht anders kann, gell, und dass er da eigentlich einfach sein Bestes gibt in dem Sinne. Dann Nummer 5, die Scham weiterzuleben, zu lachen, glücklich zu sein. Es gibt ja immer so irgendwann diesen ersten unbeschwerten Moment nach dem Verlust. Vielleicht hast du ihn schon erlebt, vielleicht auch noch nicht. Und dann kommt oft so direkt das schlechte Gewissen und man schämt sich schnell so für diese Leichtigkeit oder dass man jetzt ein paar Sekunden nicht an die Person gedacht hat oder traurig war und es fühlt sich dann wie so ein Verrat an. Also man stellt sich ja auch Fragen, darf ich das jetzt überhaupt, wo doch der geliebte Mensch gar nicht da ist und verstorben ist, das darf ich mir doch wohl nicht erlauben und so weiter. Und da Freude und Trauer schließen sich nicht aus. Ich weiß nicht, warum wir das so krass in unsere Köpfe haben. Sie kommen einfach im selben Moment, also ich kann mich freuen und gleichzeitig unendlich traurig sein und ich darf mich aber auch freuen und erst 5 Minuten später traurig sein. Also und das kann ich natürlich machen. Und diese Art von Scham ist extrem weit verbreitet und gleichzeitig menschlich. Also sie gehört einfach dazu, gell? Dieses Weiterleben und Weitermachen und vielleicht sogar auch wieder irgendwann Wünsche oder Ziele zu entwickeln, bedeutet eben nicht irgendein Verrat, sondern ist Teil des Trauerns und gehört genauso dazu. Und nur weil du nach vorne mal blickst zwischendurch und einen Wunsch äußerst oder ein Ziel hast oder so, bedeutet es nicht, dass du weniger liebst oder weniger trauerst, sondern es integriert sich sozusagen in dieses neue Leben und es darf alles gleichzeitig da sein. Das ist das Allerwichtigste. Und auch das habe ich selber erlebt. Ich kann mich noch erinnern an meine erste große Fernreise nach Sri Lanka, knapp ein Jahr nach ihrem Tod. Und sie wollte auch immer weit weg und die Welt entdecken und so weiter. Und ich habe mich richtig gefreut, und ich war noch im Flieger und es war so aufregend und super. Und dann einmal dachte, boah, ich kann mich doch jetzt nicht freuen. Sie hat es nie erleben dürfen und ich sitze jetzt da und eigentlich müsste sie da sitzen und nicht ich. Und ich habe ja auch ganz stark noch mit Schuld zum Kämpfen gehabt. Also das war schon sehr heftig und ich habe mich dann echt auch geschämt, dass sie mich da so gefreut haben und haben dann zwischendurch auch echt absichtlich meine Freude immer wieder geschmälert, klurren gehalten und abtun und gesagt, na, so toll ist jetzt das ohne Dach, gell, pf, und so weiter. Also war schwierig, war wirklich schwierig auch für mich und ja, kennst du wahrscheinlich selber. Aber eben, du darfst weiterleben, du darfst dich freuen, du darfst lachen und gleichzeitig bedeutet das nicht, dass deine Liebe kleiner wird dadurch. Punkt Nummer 6, unser letzter Punkt, ist die Scham, Hilfe zu brauchen. Das kennst du vielleicht auch. Boah, viele schämen sich und sagen oder haben das Gefühl dann oft so, es nicht allein hinzukriegen, es nicht allein zum Schaffen. Um Hilfe bitten fühlt sich an wie so eine Schwäche, wie so eine Last für andere dann. Und so bleibt man oft eben allein mit dem, das eigentlich jetzt Begleitung braucht, weil ja gerade oft auch das Umfeld wenig Verständnis hat, dann ja umso mehr, dass man sich dann irgendwo Hilfe holt, sei es eben Freundinnen, die wirklich dann auch Verständnis haben oder eben professionelle Begleitungen etc. Weil gerade wenn wir so Krisen erleben, dann sind wir Menschen eigentlich auch darauf ausgelegt, in Verbindung zu kommen, also miteinander das durchzustehen. Und das ist einfach ein krasser Mythos, dieses stark ist alleine durch und schwach ist, jemanden um Hilfe zu bitten. Dieses alleine durch macht die Trauer und den Weg einfach viel, viel schwerer anstatt leichter. Und diese Hilfe annehmen ist einfach eine Form von der größten und notwendigsten Selbstfürsorge. Also extrem wichtig. Aber heint kann ich gescheit reden, sage ich gleich an der Stelle. Damals ging es mir nicht anders. Also ich habe mich wirklich aus derart geschämt, es nicht allein hinzukriegen. Haben dann schnell Therapie angefangen, das war dann noch so okay. Und man dachte, okay, ja, passt, ist Trauma und so weiter, brauchst therapeutische Hilfe. Aber wo ich mich ganz schwer dauern war, finanzielle Unterstützung anzunehmen, weil ich habe ja studiert und dann war ich auch noch im Krankenstand lang, haben dann eben kaum Geld gehabt, wirklich meine Miete zum Bezahlen und so. Und eine Freundin hat mir dann eben erzählt, es gibt so einen Unterstützungsfonds in der Uni, die eben bei so Krisen hilft. Und ich mir dachte, na, das ist ja voll peinlich und das kann ich doch nicht annehmen und so weiter. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, dass andere haben das doch viel mehr verdient und ich bin ja jetzt nicht so arm, also wie auf der Straße jemand, der obdachlos ist oder so. Und ja, die hat dann so gut zugeredet, dass sie das dann doch gemacht haben und auch angenommen haben, aber ich habe es kaum jemandem erzählt, weil ich mich so abgrundtief geschämt habe, dass sie das jetzt nicht allein hinkriegt, da nebenbei so viel zu arbeiten, dass sie meinen Unterhalt auch noch bestreiten kann. Also ja, total bescheuert einfach, was man sich da im Kopf alles einredet. Furchtbar. Also Hilfe zu brauchen ist total menschlich. Unser Nervensystem ist darauf ausgelegt, auf Co-Regulation, Miteinander, Unterstützung und der Mut, sie anzunehmen, das ist die wahre Stärke, kann ich da sagen. Das waren die 6 Punkte, wo ich sage, das ist mir immer wieder begegnet bei meinen Trauernden, die begleitet haben und auch bei mir selber natürlich. Es gibt sicher noch einiges mehr, aber das waren, glaube ich, so mal die Basis, die Kernpunkte. Und ja, Scham lebt einfach auch vom Schweigen und vom Verstecken. Und in dem Moment, in dem sie ausgesprochen oder geteilt wird, verliert sie eigentlich auch an Macht. Und du bist mit dieser Scham nicht allein. Hoffentlich hast du das jetzt auch gespürt und gemerkt, sie ist absolut Teil sehr vieler Trauerwege. Ich erlebe es wirklich tagtäglich mit meinen Trauernden in meinen Programmen. Und dass du dich schämst, bedeutet auch nicht, das möchte ich nochmal sagen, dass du irgendwie schlechter trauerst oder so oder irgendwas falsch mit dir ist. Im Gegenteil, alles stimmt mit dir, alles ist okay, so wie du es machst. Jetzt nur den Bewegungsimpuls für dich. Und zwar geht es ja in der Scham, in dem Gefühl ganz stark darum, dass du eben nach vorn gebeugt und gekrümmt bist. Und jetzt versucht man mal so ganz langsam und sachte die zu öffnen. Also komm gern in einen Stand oder in einen Sitz. Die Füße spüren fest den Boden. Die eine Hand legst du auf dein Herz, Brustkorb und die andere auf den Bauch. Das ist so eine Art Geste immer, die ich gern mache. Oh, ich bin ganz bei mir, ich bin in Kontakt mit mir und spüre mich. Und dann kannst du mal 2, 3 tiefe Atemzüge nehmen, einfach mal durchatmen und ankommen bei dir. Und im nächsten Schritt dann versuchst du immer beim Einatmen den Brustkorb ein bisschen mehr zu öffnen und den Blick ein kleines Stück nach oben zu richten. Aber nur so weit, wie es sich noch gut anfühlt. Wenn du magst, kannst du gern so Situation oder irgendwas hernehmen, wo du dich geschämt hast, um da ein bisschen mehr reinzugehen in das Gefühl. Und wie fühlt sich's an, wenn du eben dann einatmest und die ein bisschen aufrichtest und dann ausatmest und aber nicht wieder einsinkst und dann wieder einatmest, die wieder mehr aufrichtest und ausatmest und in dieser Aufrichtung bleibst. Und das kannst du einige Atemzüge so wiederholen, dass du am Ende so richtig kraftvoll, groß, aufgerichtet dastehst. Und gern darfst du bei jedem Atemzug immer wieder innerlich sagen, ich darf gesehen werden und ich darf mir zeigen, wie ich bin. Ich darf mir zeigen, wie ich bin. Oder ich darf so sein, wie ich bin. Da kannst du dir natürlich selber deine Sätze auch zurechtlegen, dass sie sich angenehm anfühlen. Also probier das gern einige Male, richte dich schön auf, mach 5 bis 10 solcher Atemzüge und spür mal rein, einfach körperlich, gedanklich, was sich da in dir tut und wie sich das Ganze anfühlt. In meinem Programm Gefühlskraftreise, das du vielleicht schon mal gehört hast, da machen wir genau das. Also wir kümmern uns um diese Emotionen, wir bringen sie in Bewegung, wir spüren in den Körper, wir lernen diese Emotionen auch kennen und was sie eben mit uns machen. Und da geht's um ganz vieles, also einerseits um Trauer im Körper verstehen, statt eben dagegen anzukämpfen, die eigene Scham, Stress und andere Reaktionen erkennen, sanft regulieren, sich selber immer wieder spüren lernen, bei sich im Körper wieder ankommen und natürlich auch ein ganz großer Punkt, mit anderen Trauernden in einem geschützten Rahmen unterwegs sein, sich in der Form Unterstützung zu holen, Schritt für Schritt auch wieder Halt, Orientierung und Selbstkontakt finden. Du kannst dir auf die Warteliste setzen, du findest den Link dazu in den Shownotes, das ist ganz unverbindlich und du kannst dann gleichzeitig so einen ersten kleinen Trauercheck für die machen. Und wir öffnen nämlich schon wieder Ende Juli für die Warteliste, inklusive 2 richtig tollen Bonus-Workshops nur für die Warteliste. Ja, mach das gern und vielleicht treffen wir uns dann bald in einem Live-Workshop, Live-Training, Live-Plaudereinheit. Alles, was die Gefühlskraftreise dann mit sich bringt, schau dir das gern an. Und wenn dir diese Folge schon ein bisschen helfen hat können und Halt geben hat, dann freue ich mich auch extrem über eine Sternebewertung von dir auf Spotify oder Apple, was jetzt nicht überall, wo es möglich ist. Hau ein paar Sterne drauf, freue mich. Und es hilft auch, dass andere Trauernde den Podcast besser, leichter finden. Ja, dann danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.